Bücher, Hörspiele, Interviews.
Der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Ja, schön, dass du auch da bist. Wir haben es Dienstag. Das ist Zeit für unser Format Roulette, wo wir unterschiedliche Sachen mal ausprobieren. Und heute gibt es den zweiten Teil der Kurzgeschichte von Andrea Instone, Florian Schumacher, Das volle Haus. Doch bevor wir uns damit beschäftigen, trinken wir beide doch einen Tee zusammen. Warte. Ach, schön. Ist mal wieder mein leckerer Schwarztee. Da habe ich wieder Lust drauf gehabt, habe ich heute wieder aus dem Teeregal, wo ich es dann gefischt, aus dem Teebestand. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem zweiten Teil von Fräulein Schumacher, die Kurzgeschichten Das volle Haus von Andrea Instone. Kurz überlegte er, dann zog er das Toupet herunter und warf es zur allgemeinen Freude in die Menge, präsentierte sich mit 3-4 Verbeugungen in alle Richtungen. Mit stolz gesperrter Brust nahm er den Applaus entgegen, tanzte noch einen Walzer mit der allerentzückendsten Miss Mellaby und zog sich dann triumphierend auf seinen Platz zurück, um die Huldigungen der Damen zu empfangen, die wahrhaftig eine nach der anderen mit diesem drolligen Menschen zu tanzen begehrten. Allgemein nahm man an, der Auftritt sei von Mellaby und Gregorian geplant und gestaltet worden, um eine Kostprobe englischen Humors darzureichen. Wenn immer die Rede auf diesen Abend käme, würde Sibyl abwehren und sagen, es sei ja alles nur ein Versehen gewesen, doch überzeugte sie das Gegenüber dadurch nur noch mehr von ihrer charmanten Bescheidenheit und ihrem unfehlbaren Geschmack. James hatte sich von der Menge gelöst, sobald der kleine Mann sich als Held fühlen durfte. Auf der Terrasse fand er Emma, die in ihrem dünnen Kleidchen auf und ab lief, um sich warm zu halten. »Darling, komm doch bitte wieder rein. Es wäre doch schade, holst du dir den Tod, bevor du mir vorwerfen kannst, die besten Jahre deines Lebens an mich verschwendet zu haben. Komm jetzt, du kannst unbesorgt in den Saal treten, sie werden dich vermutlich begeistert empfangen.« Noch einmal vergewisserte sie sich, dass ihr keine weitere Peinlichkeit bevorstünde, dann flitzte sie zurück in die wohlige Wärme. Doch James dachte gar nicht daran, sie zum Tanzsaal zu geleiten, sondern führte sie nun endlich in die von ihm vorgestrebte ruhige Ecke im Foyer. »Oh bitte, James, keine tiefgründigen Gespräche nun, ja? Ich bin gar nicht in der Lage, vernünftig zu denken. Und wir müssen tanzen, sonst wird Sibyl uns schimpfen. Sibyl ist aufs Beste beschäftigt und ihre Auftragsbücher zum Bersten gefüllt. Sie wird uns einige Minuten gönnen. Nun, möchtest du mir mitteilen, wie wunderbar mir dieses Kleid steht? Wie leichtfüßig ich tanze? Dass keine andere im Saal meine Schönheit gleichkommt? Oder willst du mein Esprit bewundern, meine Augen mit denen einer Waldfee vergleichen und mich mit einer verspielten Kätzchen? Möchtest du? Herrje, Darling, was liest du zurzeit denn nur? Ein von Sibyls Schmachtfetzen? So spricht doch kein Mensch. Erwartest du dieses Schmonzen etwas? Also, was erzählt ein junger Mann denn seiner Freundin, wenn er ihr etwas Nettes sagen möchte? Wenn er nur etwas Nettes sagen möchte, wird er wohl ihren Geschmack und ihre schönen Augen schmeicheln. Will er etwas von Bedeutung erklären, dann wird er gestehen, dass er sie liebt. Und wenn er ihr zeigen möchte, wie sehr er sie liebt, nun dann, was also willst du mir sagen? Nun eile dich, ich friere in dieser dunklen Ecke. Möchtest du meine Frau werden? Nein, ja, ach, ich, was bitte meinst du mit nein? Frag mich doch lieber, was ich mit ja meine. Ich denke, ich bin durchaus in der Lage, ein Ja zu verstehen, wenn es denn klar und deutlich geäußert wird. Daher bitte ich um eine Erklärung für das Nein. Emma senkte den Blick. Den Ärger in seinem Gesicht konnte sie nicht ertragen. Es lief ja schon wieder ganz und gar verkehrt. Weshalb musste er nur immer wieder auf die Heiraterei zu sprechen kommen, bevor sie auch nur eine Sekunde hatte, Luft zu holen können. Viel zu vieles geschah, ja, und viel zu viel beschäftigte Emma. Du antwortest mir nicht. Weshalb? Ich kann es nicht in Worte fassen und habe Angst, du wirst böse. Oh nein, ich werde nicht böse. Ich bin es schon. Bitte nicht. Es ist nur, es fängt doch gerade alles erst für mich an. Ich finde es wunderschön, wie es ist. Mit dir, um mich herum, mit meiner Arbeit und all dem Mord und Totschlag. Das findest du so wunderschön, dass du mich nicht heiraten kannst? Verzeih, wenn mir das seltsam in den Ohren klingt. Emma seufzte. Sie griff nach seiner Hand. Er entzog sich nicht, erwiderte ihren Druck aber nicht. Wenn ich ja sage, dann werden dein Vater und Großmama und Tante Tindy und überhaupt jeder sogleich beginnen, alles weitere zu planen. Und zu Ostern sind wir dann ein Paar. Dann werden sie fragen, wann ich die Arbeit aufgebe, um mich auf das Kind vorzubereiten, das sie auch bald sehen wollen. Und dann habe ich doch nie erlebt, was ich gerade erleben möchte. Kannst du das nicht verstehen? Und deshalb sagst du lieber nein, obwohl du mich damit verletzt? Das möchte ich nicht. Bestimmt nicht. Ich habe es so nicht gemeint, aber... Aber es war dir dann doch nicht so wichtig, nicht wahr? Gut, ja, ich verstehe. Vielleicht bedränge ich dich zu sehr. Er bot ihr den Arm und brachte sie an ihren Platz. Stumm saßen sie nebeneinander, bis John Emma aufforderte. Als sie die zweite Runde drehten, verließ James eben das Hotel. Eine Stunde später schloss Jen die Tür zur Ahnstraße 13a auf, um Lady Milford, seine Gattin Mr. Beresford und Emma einzulassen. Im Eingang noch rief Emma nach James, rannte die Treppe halb hinauf, rief noch Emma. Doch keine Antwort erhielt sie. Mr. Beresford hüstete. Meine liebe Emma, James nimmt sich manches Missverständnis übertrieben zu Herzen. Sie haben das sicherlich schon bemerkt. Und hinterher steht er vor einem und stottert verlegen Entschuldigung. Lassen Sie sich den Abend doch nicht dadurch verderben. Es ist nur leider so, dass ich ihm den Abend verdorben habe. Na, machen Sie sich keine Gedanken. Bald ist er wieder hier. Doch James kam nicht heim. Auch am nächsten Morgen saß er nicht am Frühstückstisch. Und Emma hatte Mühe, nicht in Tränen auszubrechen. Unter den mitleidigen Blicken ihrer Verwandten entschuldigte sie sich mit Kopfschmerzen, die sie nur an der neuen frischen Luft loswerden konnte. Jede Begleitung lehnte sie ab, versprach zum Mittagessen zurück zu sein und ziellos verließ sie das Haus. Mit Vorwürfen überhäufte sie sich, glaubte, dass sie ein verschrobenes Wesen sei, das gefühllos auf andere herumtrampelte. Sie lief mit langen Schritten durch die Straßen, den Hofgarten, stieg hinunter zum Rhein und freute sich über die menschenleere Stille. Doch der Wind, die ihr eisig ins Gesicht blies, als das warme Wetter vermuten ließ, zwang sie hinein in die Stadtmitte. Hier rannte halb Bolden durcheinander, beladen mit den letzten Einkäufen. Willenlos trieb sie, wohin die Menge sie stub. »Darling, küss mich!« Emma blieb stehen und kümmerte sich nicht um die Passanten, die gegen sie stießen und sich brummend beschwerten. Sie hatte James gehört und suchte nun, wo er sein möge. Dort, hinter dem Maronenverkäufer, stand er mit dem Rücken zu ihr und hielt ein blondes Dämmchen, das sich zu ihm hob und die Arme um seinen Hals schlug. Ohne länger abzuwarten, drehte Emma um und rannte heim. Weg von diesen beiden. Sie verbat sich das Weinen, wütete und tobte stattdessen innerlich. James hatte die Nacht nicht zu Hause verbracht, hatte sie auf Sibylls Ball stillschweigend verlassen, obwohl er doch wissen musste, was sie für ihn fühlte. Sie hatte es ihm vorgestern erst gesagt. Und sie hatte ihr Nein doch erklärt. Aber das zählte ihm nichts. Er war wohl gar froh darum und hatte nun eine gefunden, die ihn sofort nehme. Hinein stürmte sie in die Eingangshalle. Laut flog die Tür ins Schloss und gereizt warf sie ihren Mantel über den Haken. Tante Tindy sah bestürzt aus der Küche, doch Emma achtete nicht auf sie. Sie stürzte sie ins Wohnzimmer, wollte sich wahrhaftig einen Sherry genehmigen. Wie sie da saßen, Sibyl und Alexei Hand in Hand, Großmama vor dem Kamin, Mr. Beresford mit James in zwei Sesseln einander gegenüber. Pah! Sie griff nach der Flasche und hätte sie beinahe fallen gelassen. James? Wie hatte er es so rasch hier geschafft? Was machst du hier? Ach nein, sag nichts. Lass mich lieber fragen, wer dieses Fräulein nun war. James antwortete nicht. Überhaupt niemand sprach ein Wort. Alle blickten sie stumm an. Schon wieder. Langsam hatte Emma es satt, von jedermann angestarrt zu werden, sobald sie einmal etwas sagte. Wirklich, das war ja kaum zum Aushalten. Allerdings, es sah wohl auch eher so aus, als bespräche James etwas Wichtiges mit seinem Vater. Und dazu wirkte er ausgesprochen ausgeruht und entspannt, während sie hier aufgeregt und abgehetzt in der Mitte des Wohnzimmers stand, um sich zum Narren machte. Unter Umständen gab es gute Gründe für das schweigende Starren ihrer Verwandten. Nun dann, also, gestern Abend, eines der Mädchen, die sich um deine Gäste kümmerten, Sibyl, die Blonde, du erinnerst dich? Ich glaube, sie war ja eine Klassenkameradin in der Volksstunde. Nun ja, es ist ja nicht so wichtig. Ich helfe Tante Tini in der Küche. Rasch lief sie hinaus und ins Arbeitszimmer, lehnte sich umfangen von Scham und Peinlichkeit an die Tür und schlug die Hände vors Gesicht. Verteufelt, das hatte sie wunderbar hinbekommen. Großmama würde ihr bei nächster Gelegenheit vorhalten, wie sie immer mehr verwilderte. Sibylle und Alexei wollten sie bestimmt nie wieder auf einem ihrer Bälle empfangen. Aber am allerschlimmsten war Mr. Beresford überraschte Miene gewesen. Nun musste sie sich keine Sorgen mehr machen, zu früh unter der Haube zu landen. Gewiss waren Vater wie Sohn entsetzt von ihrem ungezügelten Auftritt. Ein Stoß schleuderte sie zu Boden. Aua! Sie richtete sich auf, rieb die Knie und sah zu auf den Tür. Du bist es. Das hätte ich mir denken können. Nun hätte er nicht den Mund, du dummes Gör, schallte sie. Ich möchte ja meinen, du wolltest ihn endgültig vertreiben. James reichte ihr die Hand und half ihr auf, sah ihr tief in die Augen und stand so nah. Darling, was ist denn nur los? Bin ich dir auf einmal unlieb? Schon lag ihr eine schnippische Antwort auf der Zunge, eine, die doch gar nichts mit dem zu tun hatte, was sie fühlte. Sie schluckte. Nein, ich hab dich lieb, aber... Ach, vergiss das aber. Wo warst du? Du hast mich allein gelassen. Einfach so. Nicht einfach so. Ich war verletzt und wollte nachdenken. Ich bin Kommissar Wertheim über den Weg gelaufen. Einen Wein haben wir getrunken. Und dann habe ich bemerkt, dass ich den Hausschlüssel nicht dabei hatte und wollte euch nicht wecken. Also durfte ich auf seinem Sofa nächtigen. Und heute Morgen haben wir über dich gesprochen. Klingelten dir nicht die Ohren? Nein, ich war ja viel zu traurig und wütend. Und dann dachte ich, dich zu sehen, wie du eine andere küsst. Ah, deine blonde Schulfreundin? Er lachte. Alberner Affe. Was denkt dein Vater nun von mir? Von dir? Nur das Beste. Er hat mich geknufft und gefragt, weshalb ich dich immer wütend machen müsse. Er hält das für mein größtes Talent und ist ernsthaft besorgt, dass du mich niemals heiraten willst. Er möchte mich doch zu gerne in gute Hände abgeben. Er findet mich nicht entsetzlich unbeherrscht und albern? Sollte es dir nicht wichtiger sein, wie ich dich finde? Nun, fische hier nicht nach Komplimenten. Erkläre mir also dein Ja. Emma kuschelte sich in das Sofa hinein. Ich denke, ich möchte gern mit dir leben, dich heiraten, aber eben nicht jetzt. Ich weiß doch noch nichts von der Welt. Und du willst sicher gehen, dass du keinen besseren als mich findest? Hältst du denn so wenig von dir, dass du das glaubst? Wer wäre denn besser für mich? Jemand wie Siegfried, der Frauen nicht zutraut? Oder einer, der nur vor sich hin tändelt? Dein Nein also heißt nur nicht jetzt? Ich denke schon, ja. Er setzte sich zu ihr. Was spricht gegen eine lange Verlobungszeit? Wir lassen uns einfach nicht drängen von Tanten und Großmüttern und Vätern und Freunden. Aber machen ihnen eine Freude, uns zu verloben. Emma lehnte sich an seine Schulter, suchte seine Hand. Ja, ja, das könnte ich mir denken. Wir verbieten ihnen nachzufragen, wo wir uns jetzt ihretwegen die Ehe versprechen. Nun, es ist großherzig von dir, dich aufzuopfern. Aber ich ertrage es ja auch, dieses harte Schicksal. Sie lachten, küssten sich, versprachen nie wieder zu streiten. Sanft löste er sich aus ihrem Griff. Ich habe noch einiges mit Vater zu besprechen und einen Termin haben wir auch noch. Ruh dich aus, Darling. Verlegen betrat Emma ein Weilchen danach das Wohnzimmer, hörte sich Großmutters Ermahnungen und Sibylles Spötteleien an und beschloss dann, dass die Küche ein bequemerer Ort sei, bis Tante Tini sie fortschickte. Am Nachmittag half sie Sibylle, ihre Anmeldung zu bearbeiten. Er stellte für sie eine anständige Kundenkartei, legte das Kassenbuch an und schrieb mit ihr all die Dankeskarten für die Gäste, die so reichlich erschienen waren. Mello kratzte an der Tür und wollte nun endlich aus dem eisigen Mansardenzimmer. Emma lauschte. Still waren sie geworden. Die grässlichen Menschen, all in diesem Haus. Aber keiner schien sich um Emma zu kümmern. Keiner kam, um nach ihr zu sehen. Dabei hatte sie sich doch erst dazu gebracht, hier Zuflucht zu suchen. Leise öffnete sie Tür und das Kätzchen sprang gleich fort. Niemand war in der Nähe. Emma huschte hinüber in James' Zimmer und schnappte sich seine Bettdecke. Darin eingewickelt, tapste sie zurück ins Kämmerchen und ergab sich dem genüsslichen Gefühl, von allen vergessen zu werden. Als James am späten Nachmittag mit Mr. Beresford heimkehrte, spürten es alle. Vater und Sohn waren sich nicht eins. Überhöflich und steif reichten sie sich das ofenwarme Scones an, überboten sich darin den Damen und und einander Konfitüren und Sahne zu reichen, bedankten sich übertrieben für Tee und Zitrone. Kurz, eine eisige Stimmung breitete sich aus. Jean-Baptiste sah es als seine Aufgabe an, die Herren aufzumuntern und fragte, wie Mr. Verisford denn Bonn gefiel. Der antwortete, eine ganz reizende Stadt sei dies und er sehe für Mrs. Mellorbys Unternehmung eine goldene Zukunft, wie sie wohl jedem beschieden wäre, der groß dächte und sich nicht auf andere verließ. James stöhnte auf. Als Lady Milford äußerte, man säße auf dem Sofa bequemer, zogen die Damen sich vom Tisch zurück, ganz so wie Großmutter es für schicklich hielt. Sibyl fragte wieder und wieder, ob die Gäste einen glücklichen Eindruck gemacht hätten, ob die Kapelle nicht einfach fabelhaft gewesen war und wie viel Erfolg sie wohl haben würde. So gelöst die Stimmung im Wohnzimmer war, so angespannt war sie mittlerweile im angrenzenden Speisezimmer. Keiner der vier Herren wusste später zu berichten, wie es begann, doch zuletzt war eine hitzige, durchaus laut zu nennende Diskussion entflammt, die sich um die Zukunft Europas drehte. Auf einmal fand Joanna von Orleans sich inmitten eines höchst albernen Streits wieder, den Jean-Baptiste Barbier mit Henry James Beresford ausfochte. Von dort aus galoppierten beide durch die französisch-englische Geschichte, bewiesen sich gegenseitig die Überlegenheit der eigenen Nation und waren kurz davor, einander mit beliebten Schimpfwörtern zu belegen. Die Damen nahmen diese Streiterei lange nicht zur Kenntnis, bis Lady Milford bemerkte, es sei nun einmal recht schwierig, so unterschiedliche Kulturen unter einem Dach zu beherbergen zu wollen. Tante Tini antwortete ungewohnt scharf, dass es zur Kultur ja wohl gehöre, voneinander zu lehren, was manchen europäischen Völkern leichter fälle, viele als anderen, die dazu schon aufgrund ihrer ungünstigen Lage nicht fähig zu sein. Sibyl pflichtete ihr bei, bat aber um Verständnis, dass das eine Altersfrage sei, was ihrer Mutter dazu brachte, auf das fortgeschrittene Alter der Tochter hinzuweisen. Gereizt stand Sibyl auf, befreite auch Alexei aus seiner misslichen Lage am Esstisch und zog sich mit ihm auf ihr Zimmer zurück. Daraufhin begann Großmutter erneut damit, Emma nach ihren Zukunftsplänen zu fragen, da doch wenigstens ein Mitglied ihrer Familie auf Moral und Anstand halten müsse. Das Abendessen zwei Stunden später fiel karg aus. Tini und Jean waren wahrhaftig die Lust vergangen, etwas zu kochen. Ada sprang ein und servierte eine Graupensuppe, die alle rasch in sich hineinlöffelten. Wäre es reines Wasser gewesen, sie hätten es nicht bemerkt. Schon 10 Minuten später saßen Emma und James allein an der Tafel. Meinst du, sie beruhigen sich bis morgen wieder? Sollten alte Menschen überhaupt so viel Zeit mit Streitereien vergeuden? Fast kam es mir vor, als wären wir die einzigen Erwachsenen. Unbedingt, Darling. Lächerliche Vorurteile, die mein Vater davon sich gegeben hat. Ich bin absolut verblüfft, das muss ich sagen, denn üblicherweise ist Vater doch ein großer Verfechter der Toleranz und ein Befürworter des Völkerbundes. Ich weiß nicht, was in ihn gefahren sein mag. Dasselbe gilt ja für Jean-Baptiste und Tante Tini. Hast du ihr Gesicht gesehen, als sie mit ihm nach oben eilte? Als fliehe sie vor einer Schar gehörnter Teufelchen. Und hast du gehört, was sie ihm zuflüsterte? Das läge am Porridge. Wer Schleim isst, dürfte sich eben nicht wundern, wenn er nicht klar denken könnte. Ich weiß, ich sollte nicht lachen, aber es ist doch zu albern. Sie benehmen sich alle miteinander, als wären sie toll geworden. Womöglich hätten wir gestern mehr darauf achten sollen, wie viel von den Champagner sie sich zu nehmen. Dazu hättest du mich nicht verlassen dürfen. Dann hättest du mich nicht vertreiben dürfen, was ich nicht tat. Hättest du mich nicht in die Ecke drängen wollen, dann wäre es nicht geschehen. Wenn ich dir meine Liebe gestehe, ist das also ein in die Ecke drängen in deinen Augen? Emma zog die Luft ein. Och bitte, hörst du uns? Wir sind kein Deut besser als unsere alten Herrschaften. Gleich streiten wir uns erneut. Möchtest du mich nicht lieber küssen? Wenn es sein muss, alberne Affe. Emma kuschelte sich in das Federbett ein, als sie an den gestrigen Abend dachte, den sie mit James allein im dunklen Wohnzimmer verbracht hatte, während die anderen missmutig in ihren Zimmern hockten und offenbar darüber gegrübelt haben müssten, wie sie den morgigen Tag, also das heute, vollends verderben könnten. Der Morgen des heiligen Abends begann spät, so als ob sich keiner aus seinem Zimmer wagte. Alexei war es, der sich in die Küche begab und Blinis buk. Das einzige Gericht, das er neben Borsch beherrschte. Laut rief er durch das Haus, man möge sofort zum Frühstück erscheinen, wie man sei. Sibyl rief zurück, ob es sich wenigstens abtrocknen und auch das Handtuch umwickeln dürfte. Sibyl! Mutter, das war ein Scherz. Lass dir von Emma ein Wörterbuch geben und schlage es nach. Sibyl! Trotz dieses Wortwechsels versammelten sich alle in ihren Hausmänteln um den Küchentisch. Schweigend natürlich, wie so oft in den letzten 3 Tagen. Tilly lehnte sich eng an John. Er hielt sie umfangen, als müsste er sie von Unbill schützen. Und Sibyl setzte sich auf Alexeys Schoß, wobei ihr Kimono sich öffnete und ihre Beine zeigte. Lady Milford stöhnte und trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte. Sibyl war es leid. Nun heraus damit, Mutter. Sag es deutlich, was dich alles stört. Vielleicht höre ich noch etwas, wovon ich nichts wüsste. Du beträgst dich nicht, wie ich es dir beigebracht habe. Die Zeiten mögen sich ja ändern, aber ein guter Ruf wird immer Bedeutung sein für das Glück einer Frau. Emma rechnete es Sibyls Willensstärke hoch an, dass sie nichts darauf erwiderte. Vor 2 Wochen etwa hatte Sibyl Emma von ihren beiden Ehen berichtete, die alles andere als glücklich waren und die ihrer Mutter nicht sonderlich interessiert hatten. Sie hätte also viel zu sagen gehabt zu Großmamas ungerechten Vorwürfen, das wusste Emma nun. Doch dann nahm Lady Milford Alexei ins Visier. Sie und meine Tochter geben ein recht ungewöhnliches Paar ab. Stört es sie nicht? Was du meinst, Mutter, ist, bin ich nicht zu alt und ist er nicht nur hinter meinem Geld her? Sei doch wenigstens ehrlich und steh zu deinem Vorurteil. Sibyl stand auf. Ich ziehe mich zurück und ich möchte euch den Tag nicht verderben. Wer mich sucht, findet mich im Bett. Großartig, ganz großartig. Es war 9 Uhr morgens und schon war die Stimmung hinüber. Emma floh aus der Küche ins Badezimmer. Als sie einige Minuten später, gestriegelt und geputzt, wieder herunterkam, hörte sie schon auf der Treppe laute Stimmen, die aus dem Arbeitszimmer drangen. Sie trat ein. Die Herren Beresford standen über Papas Tisch gebeugt. James, ich bitte dich, nimm endlich Verstand an. Du kannst eine solche Sache nicht aufziehen, wenn du dich auf andere verlässt, für die du nur ein kleiner Fisch bist. Wenn wir investieren, dann richtig. Siehst du nicht, dass mich das überfordert? Ich könnte es nicht mehr allein betreiben. Ich bräuchte Angestellte, Drucker, Sekretäre, Verkäufer, was weiß ich. Lass es mich doch erst an meinem Kleinen versuchen. Du bist ein naiver Träumer. In Kleinen musst du ebenso wie im Großen dich bekannt machen. Wie willst du das bewältigen? Ständig durch Deutschland auf- und abfahren und gleichzeitig hier auf die Termine für die Drucklegung und Auslieferung achten? Emma trat dazwischen ein. Um was geht's? Darf ich es endlich erfahren? Sehr gut. Fräulein Schumacher, hören Sie es sich an und sagen Sie uns dann, ob ich nicht recht habe. Nur zu, James, nur zu. James erzählte von seiner Idee, in Bonn einen Verlag zu gründen, der mit einer monatlichen Fachzeitschrift starten sollte, die sich mit Archäologie und Geschichtsforschung beschäftigte. Nach und nach sollen andere Journale dazukommen, wie beispielsweise eine Kosmetikzeitschrift, die über alle Neuerungen auf den Laufenden halten würden. Dazu wollte er Professoren und Doktoranden die Möglichkeit bieten, sich einen Namen zu machen. Immer begeisterter entwickelte er Emma sein Projekt. Zählte auf, was er schon alles hatte gewinnen, wen er schon alles hätte gewinnen können und wohin das führen sollte in einigen Jahren. Aber das hört sich großartig an. Das ist doch genau das, was du brauchst. Doch Geld. Ist das nicht unglaublich teuer? Mr. Beresford mischte sich ein. Billig wird es nicht. Aber das soll ihre Sorge nicht sein. Aber sinnvoll wird er es erst, wenn er nicht auf den Wartelisten aller Druckereien hier steht, die letztens Ende darüber entscheiden, ob seine Journale pünktlich ausgeliefert werden. Groß muss man denken, nicht kleinlich und übervorsichtig. Ich habe vorgeschlagen, 2 meiner älteren Druckmaschinen herkommen zu lassen. Und nicht ein kleines Büro soll er mieten, in dem er einen kleinen Eindruck machen kann. Nein, es soll zumindest eine bescheidene Halle sein, in der er seine Besucher von sich überzeugen kann. Was denken Sie? Emma zögerte. Mr. Beresford führte weiter aus, wie James mehr Rückhalt auch durch die Bonner Behörden erhalten würde, wenn er Arbeitsplätze schüfe. Arbeiten müsse er hart, egal ob er es alleine schaffen wollte oder mit seiner Hilfe. Es sei ja nur sein plötzlich entdeckter Stolz, der James plage. Da habe der Junge nun jahrelang sorglos vom Vaters Geld gelebt und nun wolle er endlich einmal Sinn machen. Da ziert er sich. James schnaubte und wanderte aufgebracht von einem Bücherschrank zum nächsten. Mr. Beresford ignorierte ihn. Sehen Sie, mit den Maschinen ist er unabhängig von den Druckereien, die ja ihre Stammkunden vorrangig bedienen werden. Dazu stelle ich die Leute ein, die ich bezahle, für ein Jahr im Voraus. Buchhalter, Drucker, was immer gerade gebraucht wird. Und James kann sich das Projekt selbst kümmern, kann Auftraggeber und Autoren überzeugen, kann redaktionell arbeiten, seine Idee voranbringen. Dazu braucht er Freiheit vom Alltäglichen. James schüttelte den Kopf, stellte sich neben Emma, die doch sicherlich seiner Meinung sein müsste. Aber Emma pflichtete Mr. Beresford bei. Ja, das leuchtete ein. Die Tür knallte. James war wutentbrannt herausgestürmt. Bitte nicht schon wieder, dachte Emma. Findet das denn nie ein Ende? Nun schlug auch die Haustür zu. Mein lieber Fräulein Schumacher, den müssen Sie sich unbedingt erziehen, das sage ich Ihnen. Was finden Sie denn nur an meinem Sohn? Das frage ich mich auch. Aber wenn ich mich das nicht frage, finde ich ihn reizend. Aus der Küche schepperte es ohrenbetäubend laut. Dann hörte sie Tante Tini schimpfen. Hinein rannte Emma und hätte am liebsten gelacht. So betröppelt stand John von Tini. Vor ihm am Bogen lagen zwei Kasserollen und ein Bräter. Und Aroma und drumher Rotkohl, Kartoffeln, ein Blätterteigpastete und allerlei Gemüse. Tante Tini war vollkommen aufgelöst. Noch nie sei ihr ein Essen misslungen. Und dann kam dieser Tollpatsch in die Küche und ruinierte alles in Sekunden. John verteidigte sich, meinte, es sei nur ein unglücklicher Schritt und Tinnys übertriebene Hektik gewesen. Doch Tinny fuhr ihn über den Mund. Er solle nicht wagen, ihr die Schuld zu geben. Das war der Moment, in dem die Milch überkochte und das Kätzchen gegen die Schüssel mit dem Waffelteig sprang, der sich zum Rotkohl und Blätterteig gesellte. Tinnys Verzweiflung entlud sich in bösen Worten, wie von Sinnen beschuldigt, die John an all dem die Verantwortung zu tragen und er möge ihr aus den Augen treten. Aber Christel, setzte ihr Mann ein, raus, hinaus, raus, sofort! Kurz darauf schloss sich die Haustür ein zweites Mal von draußen. Aber Tante Tini, so kenne ich dich ja gar nicht, aber was ist denn nur los? Raus, Emma, sofort! Als Emma in den Flur trat, wunderte sie sich kaum noch, dass nun auch Sibyl an ihr vorbeiraste. Ihren Mantel vom Haken riss und die Tür ein drittes Mal sich öffnete und schloss. Emma klopfte an Sibyls Zimmertür und Alex Slay lief sie rein. Was ist geschehen? Emma, sag du es mir. Was ist mit euch Frauen denn nur los? Sagte Sibyl. Sagte Sibyl in den letzten Tagen nicht immer wieder, ich sei der Mann, den sie heiraten werde? Also habe ich sie gefragt, ob sie endlich so weit sei. Ob sie ihre Meinung zu ihr geändert habe. Sie nannte mich eine Bourgeoisen, der Kleingeist und ging. Und du bist nicht besser, denn James ging es mit dir ja nicht anders. Ach, nun hör doch auf, ich begreife es nicht. Immer werden wir Frauen gewarnt, wir müssen auf der Hut sein. Denn der Mann an sich meine es nicht gut mit uns. Sei unehrlich und darauf bedacht, sich nicht einfangen zu lassen. Und stattdessen redet ihr alle nur vom Heiraten. Was ist also los mit euch? Glaubt ihr denn, wir müssen in Ohnmacht sinken vor Freude, wenn ihr uns einen Antrag macht? Dürfen wir nicht darüber nachdenken, bevor wir antworten? Ach, es ist doch zum Schreien. Sie blitzten einander an in selbstgerechten Zorn an. Dann rief Lady Milford Emma zu sich. Wie sie es nur mit einem jungen Mann allein in einem Schlafzimmer sich aufhalten können und weshalb sie kneife. Und dann begann Großmama noch damit, Emma vor genau jenen Gefahren zu warnen, die von den Männern dieses Hauses nicht zu befürchten war. Zu beider Erstaunen sprang Emma mit einem Großmutter auf und stellte fest, dass sie auf lange Zeit hinaus nicht mehr über das Heiraten und die Männer sprechen wolle. Das Telefon schrillte und Emma war froh, ihre Annen verlassen zu können. Es war Papa, der aus Kairo telefonierte. So viele Dinge wollte sie ihm sagen. So vieles erfragen, doch das Einzige, was sie hörte, waren seine Weihnachtswünsche und schon war die Verbindung unterbrochen. Noch immer wütete Tinny in der Küche vor sich hin, noch immer ärgerte er sich mit der Beresford vornehmlich über die Sturheit seines Sohns und Lady Milford schickte Ada, Emma zurückzubringen und sich ausstimmen zu lassen, dass sie mit Papa nicht sprechen konnte, niemand hatte, der er sie tröstete. Das war es dann, was Emma in die Mansarde trieb, wo sie seit über 2 Stunden hockte, hörte, wie einer nach dem anderen heimkehrte und immer wieder Stimmen laut wurden. Mittlerweile dunkelte es und frostiger wurde es im Dachgeschoss. Emmas Magen knurrte. Längst kam es ihr vor, als bestrafe sie vor allem sich selbst mit ihrer Flucht. Sie überlegte, wie sie heimlich in die Küche es schaffen könnte. Kindisch war das, ausgesprochen kindisch. Aber dennoch, wie kam es nur, dass niemand nach ihr suchte? Sie erhob sich und ging auf Zehenschmidt zur Tür. Von dort zum Treppenaufgang nichts. Kein Ton, keine Bewegung. Nur das Licht im Treppenhaus brannte. Beleidigt stand Emma in der Diele. Hatte sie sich zuvor noch alle aus dem Haus gewünscht, so fand sie die Erfüllung ihres Wunsches nur noch als unverschämt. Sie vertrieben sie, vergaßen sie und jetzt ließen sie sie auch noch zurück. Sollen sie doch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das Gute war, sie konnte nun die Speisekammer aufsuchen und sich einen Vorrat nach oben schleppen, um sich etwas Wärmeres anzusehen. James Decke warf sie achtlos in seinen Raum, rannte ein Stockwerk tiefer und lauschte noch einmal. Alles blieb still. Fast war es ein wenig unheimlich und Emma fühlte sich an den Abend erinnert, an dem sie panisch in das Gartenhäuschen geflohen war. Laut rief sie »Unsinn« und begann Weihnachtslieder zu singen. Schief und falsch, aber nicht weniger tröstlich. In ihrem Zimmer zog sie sich um. Einmal, zweimal, dreimal, bis sie zufrieden vor dem Spiegel stand. Der dunkelgrüne Tweedrock und der olivfarbene Pullover, den sie endlich zu Ende gestrickt hatte, waren sowohl kuschelig, warm als auch schmeichelhaft. Als sie am Frisiertisch Platz nahm, um ihre Augen zu schminken und Lippenstift aufzulegen und die Haare zu bürsten, fragte ihr kleines Stimmchen, weshalb sie solch einen Aufwand betreibe mit ihrem Äußeren. Für wen denn nun? Für die garstigen Menschen, die sich weder kümmerten, noch im Hause war? Pah, die interessierten sich doch gar nicht. Aber war das ein Grund, sich gehen zu lassen? Emma legte eine zweite Schicht Wimperntusche auf. Sollte James doch je sehen, wie er eine liebenswürdigere, hübschere, klügere Freundin fände. Das Stimmchen gab keine Ruhe. Wie ungebetene Stimmen es selten tun und schleuderte ihr entgegen, dass es wohl ja leicht möglich wäre. Womit habe Emma denn Klugheit bewiesen, wie Liebenswürdigkeit? Und hübsch? Verteufelt, sprang Emma auf. Wichtiger als die dumme Farbe für ihr dummes Gesicht war es doch, etwas Anständiges zu essen. Sie lief hinunter in die Küche, der Boden blitzte, die verdorbenen Speisen waren weggeräumt. Die Standuhr schlug 6 Uhr und kein köstlicher Luft waberte durchs Haus. Sie öffnete die Speisekammer, nahm sich die letzte noch gefüllte Blechdose mit den Weihnachtsplätzchen und begab sich ins Wohnzimmer. Das Feuer glimmte nur noch und erhellte den Raum kaum. Etwas war anders. Und Emma drehte das Licht an. Sie hatten den Weihnachtsbaum hereingebracht. Rot geschmückt stand er vor dem Fenster. Kugeln und Kerzen und Ketten verzierten ihn aufs Prächtigste und darunter ihm lagen Dutzende bunter Päckchen. »Oh, verteufelt, du dumme Suse! Nun wein nicht schon wieder!« Hastig wischte Emma die Tränen fort, bevor die Wimperntusche sich auflöste. Zum Kamin gingen sie, legte Papier und Holz hinein und schürte das Feuer, bis es warm und knisternd lodert. Dann zündete sie die Kerzen am Baum an und löschte das elektrische Licht. Andächtig nahm sie auf einem Sessel Platz, knabberte an einem Lebkuchen und überdachte die letzten Tage und Wochen. Hatte sie zu hohe Erwartungen gehabt? An sich und alle anderen? Als hätte sich so rasch so vieles verändert, für alle, die sich hier versammelt hatten. Sie kannte James. Nun noch nicht einmal 3 Monate, ebenso Alexei. John Baptiste war ihr vorher auch nur durch Tante Tinnys und Papas Briefe bekannt. Und doch waren sie längst Familie für sich. James' Vater war ihr ein Fremder. Von Sibyl hatte sie erst vor kurzem erfahren, wie ihr Leben verlaufen war. So viele Vorurteile hatte Emma ihr gegenüber gehegt. Zu vieles hatten sie von Großmama hingenommen, ohne es zu hinterfragen. Aus Tante Tinny, die immer für sie da war, war nur Madame Barbier geworden, die im Frühjahr Bonn verlassen würde, um in Toulouse zu leben. Und sie alle waren hier versammelt, bestrebt, eine herrliche Zeit miteinander zu verleben. Wie albern ihr das nun vorkam. Im Grunde wusste sie kaum etwas voneinander. Natürlich gab es da Reibereien. War das so schlimm? Musste es in jeder Minute perfekt sein? Nicht mehr wütend oder gekränkt, sondern ein klein wenig wehmütig und behutsam, hoffnungsvoll, fühlte Emma sich nun. Wo waren sie nun hin? Hatten sie den Baum gemeinsam geschmückt? Waren sie zusammen rausgegangen? Kämen sie bald wieder, um sie zu holen? Oder waren sie gar unterwegs, sie zu suchen? Hatten sie geglaubt, sie sei davongelaufen? Emma erschrak. Nach allem, was geschehen war, wäre das verständlich. Denn hätte sie ihnen mit ihrem kindischen Verhalten Angst gemacht, Fast wollte sie hinausrennen und nach ihnen suchen, aber das wäre ja sinnlos. Und nun? Nun hörte sie den Schlüssel in der Haustür sich drehen, hörte Lachen und Stimmen und Sohlen, die an der Fußmatte abgetreten wurden. Emma blieb sitzen, seltsam gespannt. Nun fiel ihr auf, wie dicht der Schnee am Fenster vorbeifiel. Schnee in Bonn an Heiligabend. Selten geschah das. Wieder schlich sich eine vorwiegend sitzige Träne heraus, die ebenso schnell wie die vorherige unter Emmas Hand ihr Ende fand. »Wo seid ihr nur gewesen?« rief Emma hinaus in die Eingangshalle. Sie war froh, dass sie nicht schnippisch oder beleidigt klang, sondern munter und fröhlich. James rannte als erster zu ihr, riss sie förmlich aus ihrem Sessel und küsste sie zumindest 113 Mal, wenn sie richtig mitgezählt hatte. Es mochte sein, dass es sich irrte. Ihr war ein wenig schwindelig. Auch der Rest der Bande strömte ins Wohnzimmer. Sie alle eilten an den Kamin, um sich zu wärmen, dankten Emma für das heimische Feuer, an dem es doch immer gemütlich sei, freuten sich über Lichter am Baum. James wärmte sich weiterhin an Emma, die quietschte, als seine eisigen Hände die ihren ergriffen. »Nun sag mir doch, wo ihr wart!« Alle redeten durcheinander. Ein Spaziergang hätten sie unternommen, bis zum Botanischen Garten, einmal rundherum, um Emma Ruhe zu verschaffen, um sich auszusprechen und den Appetit zu kitzeln, um den Schnee zu genießen. »Mich habt ihr dabei nicht haben wollen? Wir glaubten, du habest genug von uns. Und das stimmt doch auch, nicht wahr? Aber sei beruhigt, Emma Liebes. Wir haben uns ausgesprochen. Wer hat den Baum geschmückt?« Großmama errötete samt. Ein ungewohnter Anblick. »Das war Ada. Ada war es auch, die...« Tante Tini fiel ihr ins Wort. »Na, die kam rein, als in jeder Ecke jemand saß und lamentiert. Kein Wort hat sie gesagt. Hat uns einen nach dem anderen angeguckt, den Kopf geschüttelt und hat den Baum hier reingeholt. Der Alexei hat ihr dann geholfen und der John hat ihn festgemacht. Aber dann hat sie uns die Schachteln mit dem Schmuck abgenommen und ihr meint, wir sollten wohl mal raus. Das haben wir dann gemacht. Wo ist denn Ada jetzt? Sie kam uns eben mit Papas Chauffeur entgegen, Arm in Arm, und wir haben alle gemerkt, als merkten wir nichts.« Emma lächelte. Ihr war eben jetzt nach Liebesgeschichten zumute und sie malte sich aus, wie George und Ada in London durch die Straßen flanierten, einen eigenen Hausstand gründeten und verteufelte. Sie war kein bisschen besser als die anderen. Immer diese Heiraterei. Sibyl seufzte laut. »Also Appetit hätte ich, ausgewachsenen Hunger sogar. Soll ich Alex Gay in die Küche schicken?« Tante Tini schüttelte den Kopf. »Ihr deckt jetzt mal schön den Tisch und der Joan und ich, wir brutzen schnell ein paar Kartoffeln.« Mr. Beresford hatte die Tür zum Speisezimmer geöffnet. »Liebe Christel, die Mühe müssen Sie sich heute nicht machen. Ich nehme an, es war Ihre unvergleichende Ader. Lady Milford, sehen Sie nur.« Der Tisch war festlich gedeckt. In der Mitte standen Platten mit belegten Broten, Obst und Käse. Auf einem Teller fanden sich gedünstete Bohnen, Kartoffeln und Erbsen. Kleine Blätterteigtörtchen standen an jedem Platz und Wasser und Wein noch dazu. Ein paar Minuten später saß Tini am Kopfende und strahlte. Eine stille Nacht war es nicht. Alle erzählten, plauderten, lachten, kicherten. Sie amüsierten sich gar über ihre Streitigkeiten, über ihre Vorurteile, ihre Unterschiede. Sie sangen Deutschlieder, Französische und Englische. Sie schmiedeten Pläne und verwarfen sie, überlegten sich andere und wollten sie umsetzen. Doch der glücklichste Moment war wohl, als die Geschenke verteilt und ausgepackt waren und sie zufrieden vor dem Kamin saßen. James bemerkte, wie wunderbar Emma aussehe, wie das Grün ihr doch von allen Farben am meisten schmeichelte und dass er, wenn sie es wünschte, sie gern mit Waldelfen verglichen oder ihr Augen mit dem Himmel eines Sommertags. Wobei, das müsste er bemerken, man sich wahrhaft Sorgen um die Zukunft machen müsse, sollte der Himmel grün leuchten. Aber all das täte er, wenn er ihr eine Freude bereite. Zu diesem Zweck wolle er auch gern Sibylles Liebesromane studieren, um gewappnet zu sein. Doch was er am meisten wünschte, wäre ihre Antwort. Er zog einen Ring aus der Westentasche, den Mr. Beresford als denjenigen erkannte, den seine Gattin dem Sohn gegeben hatte. Ein schmaler Goldreif, besetzt mit zwei Smaragden und einem Rubin. Wahrlich perfekt für Emma. James kniete nicht. Das erschien ihm doch zu lächerlich und Emma war ihm dankbar dafür. Auf der flachen Hand bot er ihr den Ring ohne weitere und ein weiteres Wort. Sie überlegte kurz, dann nahm sie ihn und betrachtete ihn eingehend. Dann lachte sie. Möchtest du etwas riskieren? Wollen wir wetten? Um was, Darling? Alle schauten auf Emma mit Neugierde und Verwunderung in den Gesichtern. Um mein Ja-Wort. Möchtest du mir dein Ja erläutern? Wenn der Ring passt, bestimmst du, wann wir heiraten. Wenn nicht, dann entscheide ich. Er lachte. Es ist also ein Ja in jedem Fall. Habe ich das so verstanden? Alberne Affe. Natürlich ist es ja ein Ja. Nun also, probier ihn an. Emma tändelte noch ein wenig um den zierlichen Schmuck, bis sie Bill ihr einen Klaps auf die Hüfte gab. Emma, Liebe, ist nun los. Emma reichte James den Ring. Machst du es? Ja? James sah ratlos in die Runde, bis sein Vater ihm mit allerlei Gebärden zeigte, wohin der Ring gehörte. Er nahm Emmas Hand und küsste sie. Dann streckte er den Ring an ihren Finger. Zu eng war er nicht. Emma zog ihre Hand zurück und schüttelte sie in alle Richtungen. Der Ring saß. James lachte, zog seine Verlobte an sich und küsste sie erneut. Doch noch bevor nun alle fragten, wann er Emma zum Altar führen würde, sprach er, dass ihr es nun wisst. Wir lassen uns nicht drängen. Nachfragen sind nicht erlaubt. Wenn es soweit ist, erhaltet ihr eure Einladung. Und wer sich daran nicht hält, bekommt eben keine. Emma hob sich zu seinem Ohr und flüsterte, danke, danke für alles und nichts, Darling. Frohe Weihnachten dir. Emma nickte und rief es noch einmal laut in die Runde ihrer Liebsten, Familie wie Freunde. Frohe Weihnachten euch allen! Das war's auch mit der Kurzgeschichte. Ja, sie ist vorbei. Eine richtig schöne, ja, romantische, alberne, sehr, sehr charmante Geschichte, muss ich sagen. Es hat mir viel Spaß gemacht, sie einzusprechen. Ich habe an vielen Stellen sehr häufig pausieren müssen, es wieder neu einzusprechen. Kann man sich fast vorstellen. Also ich habe einen großen Respekt auch an Andrea für diese wunderbare Geschichte und aber auch an die Menschen, die so etwas in einem Durchfluss sprechen können. Da habe ich gemerkt, wie anstrengend das doch teilweise ist. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Dienstag. Wir beide hören uns morgen wieder, wenn du magst. Dann habe ich wieder ein spannendes Buch für dich. Was kann ich schon so viel spoilern, was ich tatsächlich aus einer Blindbuchfolge herausbekommen habe, gefunden habe. Und es ist sehr, sehr interessant. Also, bis morgen. Ciao.